Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, Interview.
Die US-Vorwahlen hatten jetzt ihre zweite Runde. New Hampshire hat gewählt und hat sich entschieden, auch wieder für Donald Trump. Das ist sein zweiter Sieg und der ist insofern er ist nicht komplett überraschend. Man hatte schon auch nach den letzten Umfragen damit gerechnet, aber Nikki Haley, seine letzte verbliebene Konkurrentin, hatte sich relativ gute Chancen ausgerechnet, dort vielleicht doch mehr als diese rund 45-46% zu holen, die sie am Ende bekommen hat. Das Rennen läuft für die Republikaner, es läuft aber auch natürlich bei den Demokraten, auch wenn da mit dem amtierenden Präsidenten Joe Biden schon relativ klar ist, dass er auch die Nominierung kriegt. Was nicht so ganz klar war, ob er sie auch wirklich in New Hampshire kriegen würde, da gab es so ein paar praktische Probleme, deswegen stand sein Name nicht auf dem Wahlzettel. Man konnte ihn aber quasi sozusagen händisch ergänzen und das haben so viele gemacht, dass er dann am Ende doch auch die Nominierung der Demokraten da bekommen hat. Dass er sie bekommen hat, wie gesagt, überrascht nicht wirklich. Was viele Wählerinnen und Wähler dagegen schon überrascht haben dürfte, dass sie vorher von Joe Biden angerufen wurden und er ihnen gesagt hat, lasst die Vorwahl am besten aus, geht nicht hin.
Voting this Tuesday only enables the Republicans in their quest to elect Donald Trump again. Your vote makes a difference in November, not this Tuesday. If you would like to be removed from future calls, please press 2 now.
Please press 2, sagt der Präsident. Ja, aber er sagt vor allem, entscheidend ist jetzt die Wahl im November. Bis dahin profitieren nur die Republikaner, wenn man jetzt schon zu viel sich an diesen Vorwahlen beteiligt. Jetzt muss ich es aber auf jeden Fall ganz deutlich sagen, das Problem ist, dieser Anruf war fake. Das war nicht Joe Biden, das war von einer KI generiert. Die Stimme Joe Bidens, der das gesagt hat, Victoria Reichelt, war nicht wahr. Das ist nach wie vor oder wahrscheinlich ein wachsendes Thema, das uns beschäftigen wird, auch in Wahlkämpfen.
Es ist ein Riesenthema, gerade natürlich, wenn wir auf 2024 als, das wurde ja schon viel beschrieben, Superwahl ja gucken. Weltweit gibt es mehr als 70 Wahlen und ganz konkret beschäftigen uns in Deutschland natürlich erstmal die EU-Wahl und dann die Landtagswahlen in Ostdeutschland. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber also in unserer Berichterstattung und dem, was ich so tagtäglich mache, da hat KI jetzt schon einen riesen Einfluss, seien es irgendwelche Bilder von Trump, der angeblich verhaftet wird oder jetzt auch im Nahostkrieg, müssen wir uns immer wieder damit auseinandersetzen, was ist KI generiert, was ist echt. Und ja, ich blicke da auf jeden Fall mit großer Sorge drauf.
Gibt es da schon genügend Strategien aus Ihrer Sicht?
Nee, die gibt es nicht, weil die Forschung dazu ja auch tatsächlich noch ganz am Anfang steht. Also man weiß, das hat irgendwie einen großen Einfluss, aber so richtig beziffern kann man das nicht. Und das Problem ist ja auch, dass das erlebe ich selber auch auf meinen Social-Media-Kanälen, dass sogenannte Social-Bots ein Problem sind. Also das sind Accounts auf Plattformen, die ganz viel ähnlichen Content posten, reposten, kommentieren. Und da ist es ganz schwer, auch für Forschung zu unterscheiden, ist das jetzt ein echter Mensch oder ist das wirklich ein KI-generierter Bot? Es ist aber letztendlich gar nicht so wichtig, weil die Frage ist eher, wie erkennen wir überhaupt, wer so ein Account ist, der ganz, ganz generische Inhalte postet und somit ja den Eindruck erzeugt, dass eine bestimmte Meinung, eine bestimmte Perspektive total überrepräsentiert ist im Internet.
Haben Sie das schon mal konkret erlebt in Ihrer Arbeit bei Funk beispielsweise?
Ja, da setzen wir uns damit auseinander. Ich habe jetzt einen halb privaten Fall tatsächlich gehabt vor 2-3 Tagen, wo ich ein Reel, also so ein Instagram-Kurzvideo gepostet habe, indem ich mich mit den Umfragewerten der AfD vor der Korrektivrecherche und nach der Korrektivrecherche befasst habe. Die waren ja erstmal nicht so groß unterschiedlich. Und da habe ich dann auch so ein bisschen über diese mittlerweile viel widerlegte Protestwähler-These gesprochen. Dieses Kurzvideo, das ging so eine Minute, habe ich auf meinem privaten Instagram-Kanal geteilt. Ich habe es aber auch bei TikTok geteilt. Und das Interessante für mich war, dass nach 12 Stunden dieses Video auf TikTok 2000 Kommentare hatte, die alle pro AfD waren. Während auf Instagram, da waren glaube ich dann da so 200 Kommentare, die waren alle sehr konstruktiv, also durchaus differenziert in der Meinung, aber das waren also auf jeden Fall von Menschen geschriebene Kommentare, mit denen man dann interagieren und diskutieren konnte. Das fand ich dann doch wieder erschreckend, wie sehr gerade TikTok ein Ort geworden ist, wo es ganz schwierig ist zu sagen, sprechen da gerade Menschen zu mir, sprechen da gerade KI-generierte Bots mit mir und es ist auch ganz schwer da jetzt mal im, ich sage mal, Community Community Management. Ja, bezeichnet er einfach nur, dass ich da auf ein paar Kommentare antworte und mit den Leuten in den Austausch gehe. Das schüchtert einen natürlich ein und das ist auch wahnsinnig zeitaufwendig. Und ich glaube, man kann da menschlich auch gar nicht mehr gegen ankommen.
Ja, ich meine, die Frage ist, was ist die Konsequenz daraus? Weil, also wir fingen an mit einem gefälschten Joe Biden. Was Sie hier gerade beschreiben, ist dann die andere Seite. Also, dass die Nutzerinnen und Nutzer, die Leserinnen und Leser, die sich solche Videos anschauen, dass wir auch da gar nicht sicher sein können, bist du eigentlich, ne, diese berühmte Frage, bist du ein Mensch, ne, die man ja manchmal beantworten muss, wo ich mir vorstellen könnte, dass wir da eigentlich, ich meine, das Ganze fing in der großen Welle an 2016, Brexit-Kampagne in Großbritannien, aber eben auch natürlich die Wahl, die erste Wahl des Donald Trump, wo wir also viele in ihrer Naivität aufgewacht sind, was da technisch alles möglich ist. Jetzt hätte ich die Hoffnung gehabt, dass wir so viele Jahre später eigentlich schon mittlerweile zumindest ein paar technische Antworten haben.
Also ich glaube, die EU will das ganze Thema KI ja schon länger strenger regulieren. Dagegen sprechen sich immer wieder Verbände aus, die sagen, wir können nicht jede Innovation sofort totregulieren. Ne? KI ist ja jetzt erstmal nichts Böses, sondern es ist einfach erstmal eine Technologie, mit der man sehr viel Gutes, aber auch sehr viel Schlechtes anstellen kann. Und jetzt wird ja auch gerade Deutschland immer vorgeworfen, so jegliche Form von Innovation sofort zu unterdrücken mit irgendwelchen Regularien. Was mir Sorge macht, ist, dass wir in den letzten Jahren dieses Thema Desinformation, KI, Fake News immer sehr auf dem Rücken von Journalisten und Journalistinnen abgeladen haben, weil das sind ja die, die in unserer Demokratie irgendwie Faktenchecks erstellen, die, und das machen wir durchaus auch auf TikTok, sagen, hey, dieses Video ist fehlerhaft, das und das und das sind die richtigen Argumente, aber die Erstellung dieses Videos dauert so lange, ich glaube, in der Zeit haben wir schon wieder 30.000 weitere Versionen dieses Videos, was ich gerade korrigiert habe. Und ich sehe da ganz klar die Plattform in der Verantwortung, das strenger zu regulieren, und das gelingt eben gerade TikTok nicht besonders gut.
TikTok muss man für alle, die da nicht so zu Hause sind, auch immer wieder dazu sagen, ein Unternehmen und ja das erste in diesem ganzen neuen digitalen Bereich, das chinesische Wurzeln hat, also daher kommt und nicht irgendwie ein großes amerikanisches Tech-Unternehmen ist, geschweige denn europäisch. Die spielen ja leider gar nicht mit, zumindest auf der ökonomischen, also auf der Unternehmensseite. Aber die Frage nach der Verantwortung finde ich schon interessant. Klar, es gibt diese Plattformverantwortung, aber wir als Journalistinnen und Journalisten, die sie sehr viel mehr als ich jetzt beispielsweise, aber natürlich dort publizistisch zu Hause sind, diese Notwendigkeit, dass es richtig ist, dass es nicht angreifbar ist, dass es recherchiert ist, dass wir nicht einfach, weil es mal schneller gehen muss, irgendein Foto nehmen, das wir im Archiv gefunden haben und das passt dann leider gar nicht zu der wahren Geschichte. Also dass da der Druck auf uns oder die Erwartungshaltung zu Recht einfach auch enorm hoch ist, um in diesem Meer herauszustechen.
Auf jeden Fall, die ist auch da und ich sehe auch ganz klar Redaktionen, gerade auch öffentlich-rechtliche Redaktionen in der Verantwortung, an diesen Orten präsent zu sein, möge es noch so hart sein, sich dort quasi publizistisch zu betätigen. Ein weiterer Punkt, der aber auch ganz wichtig ist, ist natürlich die Medienbildung. Ne? Also wir sehen ja, dass wir Zielgruppen bei TikTok erreichen, die wir mit keinem anderen Medium erreichen. Nicht mit dem Radio, nicht mit dem Fernsehen, nicht mit irgendwelchen Podcasts. Da sind viele, ich sag mal jetzt 11- bis 14-Jährige, die sich darum treiben. Und dass wir die in Schulen noch besser dafür sensibilisieren, worauf es eigentlich ankommt bei so einem Video. Also welche Quellen benutzt der User? Was ist das überhaupt für ein User? Worauf kann ich als junger Mensch ganz konkret achten, um so ein Video einzuschätzen in seiner Qualität? Ich glaube, das ist auch was, wo wir dringend besser werden müssen.
Ja, also die Absender erkennen, das einordnen können. Ich habe eine Forsa-Umfrage, ist schon ein paar Wochen alt, vom Dezember, Vertrauen in Institutionen gesehen, wo natürlich alles abgefragt wurde, also auch Politik, Bundestag, dergleichen mehr, aber eben auch Medien und Journalismus. Und wo es ein relativ, nach wie vor relativ hohes Vertrauen gibt in Journalismus, also Qualitätsjournalismus gemacht von Redaktionen insgesamt, übrigens mit einer interessanten Abstufung, Radio, sage ich mal ganz unbescheiden an dieser Stelle, liegt da vorne, interessanterweise. Dann kommt das Fernsehen, dann kommt die Zeitung. Wer ganz, ganz, ganz unten ist, sind die sozialen Medien. Das heißt, die Leute in ihrer Mehrheit, in ihrer Gesamtheit wissen schon, wow, eigentlich so richtig drauf verlassen können wir uns nicht. Aber natürlich ist die heutige Realität, wo tummeln sich die Menschen immer mehr dort. Es ist auch ein interessanter Widerspruch, oder?
Ist ein interessanter Widerspruch und ich glaube, dieses Mediennutzungsverhalten der ganz Jungen, das ist ja leider das Mediennutzungsverhalten, was sich ausbreiten wird. Also die jungen Leute von heute sind die erwachsenen Leute von morgen und ich glaube, bei denen ist es irgendwann gar nicht mehr relevant, ob sie dem Fernsehen noch groß vertrauen oder nicht, weil damit sind die teilweise gar nicht mehr aufgewachsen. Ja, also viele Herausforderungen auf jeden Fall zu dem Thema, da kann man jetzt noch zwei Stunden drüber weiter diskutieren.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich denke, wir werden auch in diesem Jahr und gerade in diesem Wahljahr sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch drüber sprechen. Und ich freue mich auf jeden Fall auch auf den intermedialen Austausch, den es da gibt mit einer Journalistin wie Viktoria Reichelt, die eben ganz viel in diesen Formaten zu Hause ist, den wir hier heute führen können.